Radio SRF.
SRF 4 News. Die Woche im Tessin und in der Romandie.
Am Mikrofon Erik Fackung. Der Tagesanzeiger veröffentlichte diese Woche eine Untersuchung zum Thema Alkohol am Steuer. Der Titel sagt alles zum Inhalt. Jeder zweite Unfalltote stammt aus der Romandie. Sprich, die Romans trinken mehr und dies auch, wenn sie Auto fahren. Ich habe unsere Mitarbeiterin Nadine Haltiner gefragt, wie die Reaktionen in der Romandie ausfielen.
Tja, die waren nicht sehr begeistert. Die Westschweizer Kantonen haben wie ein einziger Mann auf diese Studie reagiert. Für sie sind die meisten Zahlen der Analyse falsch. Sie sagen, dass man Zahlen verschiedener Weisen interpretieren kann und betonen zum Beispiel, dass die Polizisten in der Städten nach einem Unfall viel öfter einschreiten als in anderen kleineren Regionen, wo die Autofahrer oft ein gemeinsamer Unfallbericht machen. Diese kleinen Unfälle sieht man also nicht in den Statistiken, obwohl die Autofahrer vielleicht auch Alkohol getrunken haben. Die Waadtländer Polizei sagt auch, dass die kantonale Polizisten nicht in alle Kantonen gleich arbeiten. Es werden also nicht alle Verkehrsunfälle mit betrunkenen Autofahrern aufgelistet. Und im Kanton Wallis erinnert die Gendarmerie auch, dass sie systematisch einen Alkoholtest macht, wenn es einen Unfall gibt. Das ist nicht überall der Fall. Sämtliche Kantone machen einen Alkoholtest nur, wenn es einen Autounfall mit Verletzten gibt. Außerdem erinnern die meisten Behörden, dass die Verkehrsunfälle in der Westschweiz wie in der ganzen Schweiz überall senken.
Nun kam in dieser Untersuchung besonders das Wallis unter Beschuss. Gab es auch da spezifische Reaktionen?
Da gab es am meisten Reaktionen. Der Walliser Staatsrat Oskar Freisinger war sehr wütend und reagierte gleich auf den Westschweizer Radiosender. Er erinnerte, dass es in seinem Kanton letztes Jahr nur 11 tödliche Autounfälle gab. Da die Walliser Bergstraßen sehr gefährlich sind, ist diese Zahl sehr gering, sagte er. Für ihn sollten die anderen Kantonen auf dem Wallis Beispiel nehmen, statt kritisieren. Der SVP-Politiker sagte auch, diese Studie sei typisch deutschschweizerisch. Es gefälle den Deutschschweizer, die Walliser so zu schildern, obwohl die Walliser heute viel weniger trinken als früher.
Diese Untersuchung, die bestätigt natürlich das gängige Klischee der Deutschschweizer über die Romans. Ist es das auch Teil der Verärgerung der Romans, dass man so mit diesem Klischee wieder konfrontiert wird?
Ja, man hatte schon das Gefühl, dass diese Studie mit Klischees umgeht und dass wir Westschweizer ein Alkoholproblem haben. Es ist auch wahr, dass die Deutschschweizer uns gerne mit einem Glas Weißwein am Apero schildern. Und ich muss auch sagen, dass wir damit auch manchmal lachen. Im Waadtland zum Beispiel kann man schwer Nein sagen, wenn jemand uns ein Glas Wein anbietet. Und wenn man doch das Glas höflich ablehnt und lieber ein Glas Wasser oder Limonade nimmt, dann heißt es sofort, geht es dir gut? Bist du krank? Das Apéro ist bei uns eine alte Tradition. Aber das heißt immer noch nicht, dass die Welschen jeden Abend betrunken nach Hause fahren und dass sie mehr lax sind als die Deutschschweizer. Darum gab es eigentlich so viele Reaktionen nach der Publikation dieser Studie. Außerdem ist es nicht das erste Mal, dass sich die Romans beleidigt fühlen. Vor einem Jahr hatte die Weltwoche geschrieben, die Westschweizer seien die Griechen der Schweiz. Damals ging es auch sehr viel um Klischees und das hatte die Welschen richtig verärgert.
Aber gab es jetzt auch andere Reaktionen in der Romandie als diese, die Sie jetzt bis jetzt zitiert haben?
Ja, trotz dieser umstrittenen Studie über Verkehrsunfälle geben viele Romans zu, dass der Alkoholkonsum hier doch groß ist. Diese Woche wurde nämlich auch eine andere Untersuchung publiziert von der Stiftung Sucht Schweiz. Diese zeigt, dass es richtige kulturelle Unterschiede gibt zwischen den Westschweizer und den Deutschschweizer. Die Romans trinken allgemein schon ein wenig mehr. Nun fordern sämtliche Experten, dass die Schweiz die Alkoholprävention und die Sicherheitskampagnen im Straßenverkehr den regionalen Mentalität anpasst. Mal sehen, ob das einmal der Fall sein wird.
Zum nächsten Thema, Nadine Haltiner. In der Romandie sorgten die Morde an jungen Frauen dieses Jahr für viel Aufsehen und für einige juristische Diskussionen. Erinnert sei an den Fall Adeline in Genf oder an den Fall Marie in der Waadt. Der letzte Fall, der sorgt für erneute Diskussionen, denn nun hat sich der Anwalt des Mörders zu Wort gemeldet. Was sagt er denn?
Der Anwalt, Herr Perrin, probiert, die genauen Umstände des Mords zu erklären. Er gab diese Woche erstmals mehrere Interviews, in denen er die Wahrheit über Maries Mord sagen wollte. Der Rechtsanwalt basiert seine Verteidigung auf zwei Argumente. Erstens betont er, dass der Kanton Waadt mit seinem Kunden einen großen Fehler gemacht hat. Im Jahr 2012 war Maries zukünftige Mörder nämlich im Hausarrest. Er hatte 1998 seine damalige Ex-Freundin getötet und wurde dafür für eine Freiheitsstrafe von 20 Jahren verurteilt. Nachdem er einen Drittel der Strafe abgesessen hatte, entschiedeten sich die Richter für ein Hausarrest. Dabei musste er eine elektronische Fessel tragen. Aber zwei Monate später wurde er wieder ins Gefängnis gesetzt. Er hätte Morddrohungen gegen zwei Kollegen gemacht. Und ein paar Wochen später wurde er schon wieder im Hausarrest gesetzt und ermordete dann die junge Marie. Heute sagt sein Anwalt, dass es keine Morddrohungen gab und dass diesen kurzen Rückkehr hinter den Gittern sein Kunde destabilisiert hatte. Herr Baran lässt damit durchblicken, dass sein Kunde Marie wahrscheinlich nie getötet hätte, wenn die Behörden diesen Fehler nicht gemacht hätten.
Das heißt, er schiebt die Verantwortung eigentlich auch ein bisschen zu den Behörden. Wie reagieren jetzt diese darauf?
Die Behörden reagierten nicht direkt auf seine Aussagen. Aber die betroffene Regierungsrätin Beatrice Metraux gab mehrere Interviews zu diesem Fall. Sie wiederholte immer wieder, dass ihre Ämter keinen Fehler gemacht haben und erinnerte, dass seine interne administrative Untersuchung dies bestätigt. Für die Regierungsrätin war die Justiz für Maries zukünftiger Mord verantwortlich. Sie, also die Justiz, hat nämlich entschieden, ihn im Hausarrest zu setzen. Aber Seite der Justiz sagt man genau das Gegenteil. Man spielt sich also gegenseitig den Ball zu.
Und haben sich auch die Anwälte des Opfers gemeldet?
Ja, der Anwalt von Maries Familie ist tief schockiert. Herr Baran, der Anwalt des Mörders, hat nämlich noch ein zweites Argument. Maries Verhalten war vor dem Mord nicht vorbildlich, meint er. Der Anwalt stürzt sich auf Maries Blog auf Internet. Sie hätte damals geschrieben, dass sie Kunden suchte. Ein rätselhafter Satz. Für Herr Baran heißt das, dass Maries Mörder die junge Frau also nicht in eine Falle gelockt hat, wie man es in der Presse lesen konnte, sondern dass sie ihren Mörder etwas versprochen hatte, das sie ihm nie gab. Dieses Argument sowie der sogenannte Fehler der Behörden möchte jetzt Herr Baran vor Gericht bringen. Er möchte damit mildernde Umstände für seinen Kunden fordern. Ob das gelingt, werden wir aber erst nächstes Jahr während des Prozesses erfahren.
Nun stellt sich noch die Frage, also der Prozess, der findet das nächstes Jahr statt und jetzt wird schon irgendwie in den Medien groß darüber debattiert. Denkt man denn, dass die Richter unvoreingenommen in den Prozess einsteigen werden?
Das ist eben die große Frage. Im Moment wissen wir noch nicht, welches Gericht Maries Mörder beurteilen wird. Aber manche Anwälte fragen sich, ob dieses Prozess wirklich objektiv sein wird. Maries Mord hat nämlich die Bevölkerung tief erschüttert und danach kam ja noch Adelins Mord im Kanton Genf. Und in beiden Fällen wurden die Behörden, die Psychiater und die Richter kritisiert. Man fragt sich also, ob die Richter mit Maries Mörder ein Beispiel machen werden und fürchtet, dass die Justiz mit diesem Prozess ein starkes Signal geben will.
Ein letztes Thema, Nadine Haltiner, die Energiestrategie. Seit dem beschlossenen Rückzug aus der Atomenergie ist die Suche nach Alternativen im Gang und da sind auch Windräder besonders hoch im Kurs. Aber genau um diese Windräder ist in Genf eine Polemik entstanden. Worum geht es da?
Es geht um eine Wette, die im Voraus verloren war, könnte man fast sagen. Vor ein paar Jahren hatte der Kanton Genf auf Windräder gesetzt. Da der Kanton aber selber nicht sehr windig ist, haben die Kantonswerke ihre Projekte im Jura geplant. Millionen wurden investiert, um dort Studien zu machen und um den besten Platz zu finden. 17 Turbinen wurden zum Beispiel in der Nähe von Delémont geplant. Aber dort gibt es heute noch kein einziges Windrad. Das Projekt ist zu groß, nicht genug in der Region geankert und vor allem gefällt der Bevölkerung ganz und gar nicht. Dazu gibt es noch ein anderes Problem. Vor ein paar Tagen hat man erfahren, dass die Genfer Kantonswerke für ihre Pläne in der Firma Enova viel zu viel investiert haben. 13 Millionen Franken wurden investiert, um 20% dieses Unternehmen zu kaufen. Aber in Wirklichkeit waren diese 20% nur 500.000 Franken wert, wie es eine externe Untersuchung zeigte. Diese Information sorgte im Kanton für Wirbel und heute gibt es in Genf eine Polemik über diese Zahl. Die Firma Enova behauptet nämlich, sie sei wirklich so viel Millionen wert.
13 Millionen Franken, kein Pappenstiel, aber gibt es jetzt politische Konsequenzen?
Ja, der Direktor der Kantonswerken hat gekündigt und eine Administrativuntersuchung wurde lanciert. Aber der zuständige Regierungsrat hat man bis heute kaum gehört. Umso recht, es handelt sich nämlich um den Genfer Star Pierre Mode, der im November auf seiner Wiederwahl in der Regierung zählt. Er kann sich also im Moment keinen Skandal leisten und bleibt in diesem Fall sehr diskret.
Nadine Haltener von Radio Television Suisse aus Lausanne.
SRF 4 News, die Woche im Tessin.
Das Hauptereignis der Woche im Tessin war zweifelsohne der überraschende Tod von Staatsrat Michele Barra. In der Vorwoche hat er sich auf unbestimmte Zeit aus Krankheitsgründen abgemeldet. Am Sonntag starb er dann bereits. Ich habe unseren Mitarbeiter Gerhard Lob gefragt, wie Barras Tod im Tessin aufgenommen wurde.
Es herrschte eine gewisse Fassungslosigkeit, natürlich Trauer und auch Bestürzung. Und ich hatte vor allen Dingen den Eindruck, dass es diese Schnelligkeit des Ablebens war, die sprachlos machte. Denn, wie sie ja sagt, erst in der Vorwoche war bekannt geworden, dass er an einer schweren Krankheit, an Krebs litt. Und kaum hatte man es gehört, ja, da war er schon verstorben. Und das hat die Öffentlichkeit so erlebt. Eingeweihte, muss man sagen, wussten indes schon länger, wie es um ihn stand und dass er wirklich unheilbar krank war.
Er ist jung verstorben verhältnismäßig, er war nur 60 Jahre alt. Was war er denn für ein Mensch, Gerhard Lob?
Nun, man muss sagen, dass er bis vor 6 Monaten nicht sehr bekannt war. Er war ja keine öffentliche Person, auch wenn er im Großen Rat saß. Aber seit seiner Amtsübernahme dann Ende April hat er doch viel Bekanntheit erreicht. Und was auffiel, er war eine Art Antipolitiker, eine bescheidene Person. Er hasste das Politiker-Kauderwelsch. Er wollte immer Taten und nicht Worte. Er war auch einer, der zuhörte. Und diese ganze unkonventionelle Art, ja, die zeichnete ihn aus. Und ich hatte den Eindruck jetzt auch, es hat ihn recht beliebt gemacht. Ich habe ihn selbst einmal länger interviewt und er war da auch eine sehr unkomplizierte Person. Die Antworten eher kurz, aber direkt.
Barra erhielt als Staatsrat ein Staatsbegräbnis. Sie waren da dabei, Gerhard Lob. Wie lief denn das ab?
Ja, dieses Begräbnis erfolgt in Ascona, seiner Wohngemeinde. Es war ein sehr grauer Tag mit strömendem Regen am Mittwoch und in der Kirche des Collegio Papio, das Kolleg, wo er selbst übrigens in die Schule gegangen ist, ja, da waren natürlich seine Familie, Frauen, Kinder, aber auch sehr viele politische Würdenträger. Die Kirche reichte nicht einmal aus, es waren noch im Kreuzgang viele Personen. Ich fand es etwas kurios, dass auf dem Sarg neben einer roten Rose auch ein Boxhandschuh lag. Ja, das war Zeichen für den Boxclub Ascona. Er war 33 Jahre lang Präsident dieses Clubs und das war eine seiner großen Leidenschaften. Im Übrigen neben dem Reisen. Er war ja viel noch als Rucksacktourist unterwegs, auch in den letzten Jahren. Das hat er gemacht, auch in Indien, Asien, in weit entfernten Ländern. Im Beruf war er Bauunternehmer.
Für die Lega dei Ticinesi war es nach dem Tod von Parteigründer Giuliano Bignasca im März der zweite große personelle Schlag in diesem Jahr. Wie geht's nun da weiter?
Nun, die Lega kann eine Person nominieren gemäß dem Proporzsystem. Das Tessin ist ja der letzte Kanton der Schweiz, der die kantonale Exekutive im Proporz wählt. Und jetzt sind keine Nachrücker mehr da. Die Liste mit den 5 gewählten Personen auf der Liste ist ja zu Ende mit Bara. Und natürlich hat man viel spekuliert schon in diesen Tagen, wer wird kommen. Die Lega, sie will es an diesem Wochenende bekannt geben. Und in der Pole Position, wenn man das so sagen darf, ist Strafrichter Claudio Zali. Er gilt als aussichtsreichster Anwärter, aber ganz klar ist das noch nicht, denn natürlich ist da auch ein Fragezeichen jetzt mit verbunden, denn nur 15 Monate dauert es bis zu den nächsten kantonalen Erneuerungswahlen. Das ist nicht viel und für eine Person, die ihren Job aufgibt dafür, ist da ein Fragezeichen mit verbunden. Wird es nämlich eine Bestätigung dann geben? Das ist nicht klar. Aber wie gesagt, es gibt jetzt Favoriten.
Ein weiteres wichtiges Ereignis der Woche war die Einweihung des Neubaus des Bundesstrafgerichts am Freitag. Wo und wie präsentiert sich dieses neue Gebäude?
Ja, zuerst einmal muss man sagen, es ist ein meiner Meinung nach sehr schönes, ein helles Gebäude. Es ist das umgebaute Gebäude der Scuola di Commercio, also der Handelsschule von 1895. Dieses Schulgebäude stand ja im Regierungsviertel und ist nun eben zum Tribunale Penale Federale geworden. Man hat unter denkmalpflegerischen Aspekten den Kopfbau gelassen, also die Fassade, die Kopffassade ist gleich geblieben und der ganze hintere Teil, der wurde abgerissen und neu gebaut. Insofern kann man meiner Meinung nach schon von einem Neubau sprechen, auch wenn, wie gesagt, die Fassade daran erinnert, was dort einmal stand, nämlich die alte Handelsschule.
Soweit also das Aussehen dieses neuen Baus, diesen neuen alten Baus. Aber was macht da eigentlich das Bundesstrafgericht?
Ja, das wird sehr häufig gefragt, denn es ist gar nicht so klar. Und selbst in der Nähe des Bundesstrafgerichts in Bellinzona wissen viele eigentlich nicht, was dort genau passiert. Dieses Gericht hat eine Straf- und eine Beschwerdekammer. Rund 700 Fälle werden da pro Jahr verhandelt. Und sie betreffen alle erstinstanzliche Fälle der Strafverfolgung, die in die Zuständigkeit des Bundes fallen, zum Beispiel Geldwäscherei, organisierte Kriminalität oder Spionage. Hingegen zum Beispiel werden Mordfälle nicht dort verhandelt, nämlich das ist nach wie vor Sache der Kantone. Also wirklich nur Dinge, die in diese Bundeszuständigkeit fallen. Und das gilt natürlich auch für die Beschwerdekammer, diese zweite Kammer, die es gibt. Und dort werden sehr, sehr viele Fälle beurteilt in Zusammenhang mit Verfahrenshandlungen der Polizei oder der Bundesanwaltschaft und Rekurse gegen Entscheide von Zwangsmaßnahmengerichten. Das sind also die wichtigsten Aufgaben. Insgesamt im Übrigen 68 Personen arbeiten an diesem Bundesstrafgericht, davon sind 18 Richter.
Am Freitag gab es nun also die offizielle Einweihung. Was sagten denn die Festredner?
Nun, da wurde natürlich viel gesagt, aber ich möchte einige Dinge hervorheben. Ständeratspräsident Filippo Lombardi als Tessiner erinnerte natürlich ausführlich an den Kampf des Kantons Tessin, dieses Gericht nach Bellinzona zu holen. Der Standort war ja sehr umstritten. 2002, ich erinnere, war die Debatte und der Bundesrat wollte eigentlich Aarau. Und die Tessiner haben damals, man muss es sagen, sehr erfolgreiches Lobbying betrieben. Zusammen mit dem Koalitionspartner, kann man sagen, St. Gallen, wo ja dann das Bundesverwaltungsgericht hinkam. Bundesrätin Sommaruga hat auch diese Debatte erwähnt. Sie meinte sogar, es ging damals zu wie im Stadion bei diesen Debatten. Aber was vielleicht meiner Meinung nach wichtiger war in ihrer Rede, war ihr Appell an die Verhältnismäßigkeit im Rechtsstaat. Sie meinte, dieses Prinzip sei heilig, doch es gäbe immer mehr politische Kräfte, die genau daran rütteln würden und auch nicht davor zurückschreckten, Grundrechte auszuhebeln. Es war meiner Meinung nach ein klarer Seitenhieb auf bestimmte sehr rechte Kreise der SVP im Zusammenhang jetzt mit den Forderungen nach einer strengeren Strafjustiz.
Bei unserem nächsten Thema gehen wir nach Lugano. Die neue Stadtregierung hat ihre Drohung wahrgemacht. Sie will den kommunalen Steuerfuß um 5% auf 75 erhöhen.
So ist es. Das wurde diese Woche bekannt im Zusammenhang mit dem Budget 2014. Und es ist wirklich ein Paradigmenwechsel, muss man sagen, für eine Stadt wie Lugano, die sich stets als ökonomische Lokomotive des Kantons bezeichnet hat und immer betont hat, dass die Steuern tief gehalten werden müssten. Doch die Lokomotive stottert und unter den vielen Möglichkeiten, die es da gibt, ist nun eben auch die Steuererhöhung in Erwägung gezogen worden. Eine Mehrheit hat sich dafür ausgesprochen. Und kurios ist eben, dass dies genau unter der neuen Stadtregierung geschieht, die mehrheitlich von der Lega dominiert wird. 3 von 7 Stadträten, ich erinnere daran, gehören der Lega an. Und die Lega war genau die Partei, die immer ganz klar gegen Steuererhöhungen war.
Es steht also schlecht um die Finanzen in Lugano. Was soll der Steueraufschlag dann bewirken?
Nun, man will natürlich, dass das Defizit der Stadt im Jahr 2014 nicht ganz so schlecht ausfällt, wie man ohne Korrekturmaßnahmen befürchten muss. Die Erhöhung des Steuerfußes um diese 5% soll 15 Millionen Franken an Mehreinnahmen bringen. Zusammen mit anderen kleineren Maßnahmen ist von 17 Millionen Mehreinnahmen die Rede. Auf der anderen Seite will man aber auch weniger ausgeben, nämlich 15 Millionen weniger. Zum Beispiel sollen Stadtangestellte, die kündigen oder in Pension gehen, sie sollen erstmal nicht ersetzt werden. Also auch eine recht drastische Maßnahme. Am Ende bleibt dann aber immer noch ein Defizit von gut 50 Millionen, was für eine Stadt wie Lugano bemerkenswert ist. Also auch die neue Stadtregierung ist im Moment nicht in der Lage, die selbst festgelegten Ziele zu erreichen.
Die Finanzlage der Gemeinden scheint sich also drastisch zu verschlechtern.
Das ist so und es gilt nicht nur für Lugano. Diese Woche ist auch das Budget in Bellinzona vorgestellt worden, der Kantonshauptstadt. Auch dort, es fehlt an allen Ecken und Enden. Und interessant fand ich, dass man wirklich jetzt auch die letzten Maßnahmen sucht, um etwas mehr Einnahmen zu generieren. So wurde etwa beschlossen, dass alle Parkplätze jetzt nun bezahlt werden müssen, auch zwischen 12 und 14 Uhr. Das war im Moment zum Beispiel ein Zugeständnis in Bellinzona, dass man über die Mittagszeit dort gratis parken konnte. Das wurde nun aufgehoben oder soll aufgehoben werden. Ja, insgesamt zeigt sich auch diese Richtung im Aufstand der Gemeinden gegen den Vorschlag des Kantons, gewisse Kosten auf die Gemeinden abzuwälzen. In dieser Sache ist das letzte Wort ja noch nicht gesprochen, denn auch das Kantonsbudget 2014 gibt viel zu diskutieren.
Bei unserem letzten Thema kommen wir auf eine Geschichte zu sprechen, die diese Woche für einige Diskussionen im Kanton Tessin sorgte. Ein Elektronik-Supermarkt in Grancia hatte zur Schnäppchenjagd gerufen und die Aktion hatte mehr Erfolg als erwartet. Was sind die Details, Gerhard Lob?
Ja, es handelt sich um einen bekannten Elektronik-Supermarkt, der diesen Laden in Grancia betreibt. Und er hatte für sein 16-Jahr-Jubiläum mit unglaublichen Preisen gelockt. 9,95 Franken für ein Flat-TV und andere Dinge. Und belohnt, so würden die ersten Kunden, die sich morgens um 6 Uhr beim Laden befänden.
Und was ist dann passiert?
Passiert ist, dass viele Kunden schon am Abend vorher gekommen sind. Gerade junge Leute kamen mit Schlafsack. Sie haben sich dort vor den Laden gesetzt und gewartet die ganze Nacht. Es war ein unglaubliches Chaos und die Masse ist auf sage und schreibe 4000 Leute ungefähr angeschwollen. Es kursieren Filme in YouTube. Das war wirklich unglaublich. Und man kann sagen, es war ein Glück, dass nichts passiert ist, denn es kam eine aggressive Stimmung auf und auch Nervosität. Das kann man auch verstehen, wenn plötzlich Tausende von Leuten vor so einem Laden dann stehen.
Gerhard Lob, freier Journalist aus Lugano.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.